Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid. Sie hören den ersten Teil dieser Botschaft.
Wir kommen zur Textlesung von heute und lesen dazu Jesaja 43, die Verse 1 und 2. Jesaja 43, 1 und 2. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Amen.
Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Lilien mögen welken, Rosenduft verwehen, Sonne sich verdunkeln, dennoch bleibt es stehen. Jesus meine Wonne, er mein Sonnenschein, wird mich nie verlassen, er lässt mich nimmer allein.
Meine Lieben, unser Textwort ist kurz, aber beinhaltet einen solchen Reichtum. Darf ich bitten, nochmals den ersten Vers zu lesen? 1a.
Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel.
Also nun spricht der Herr zu dir, Jakob, zu Israel, der dich gemacht hat. In welcher Situation redete Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Volk Israel? Ein Teil des Volkes war in babylonischer Gefangenschaft. Der andere Teil schmachtete zu Hause in Jerusalem. War eine Besatzung da. Das Volk war gedemütigt, sehr gedemütigt, wegen ihres Ungehorsams. Sie neigten zu anderen Göttern, beteten Baal an, Aschera und andere mehr, bis dann Gott seine Warnungen wahrmacht, dass er sie aus dem Lande verbannen wird, nach Babylon. Und doch, Gott hat Israel, sein auserwähltes Volk, nach seiner Verheißung und seinem Bund mit Abraham, Isaak und Jakob, nicht verletzt, indem das Volk liegen blieb. Wir sehen immer wieder das Herrliche beim Volk Israel. Das Volk war ungehorsam, auflehnerisch, fragte zu wenig nach dem Herrn. Und der Herr pflegte sein Volk, er liebte sein Volk. Auch heute liebt er Israel. Das ist das Volk, das er erwählt hat. Meine Lieben, was damals wie auch heute für Israel gilt, gilt auch für uns Gläubige. Diese Verheißung, die er seinem Volk schenkt, gilt auch allen uns Gläubigen, die wirklich das Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben haben und erlöst sind, sein Eigentum sind. Darum können wir auch, was folgt, ganz persönlich für uns nehmen. Nämlich, der Herr sagt, fürchte dich nicht. Der Auferstandene, unser Herr Jesus Christus, er sagt immer wieder, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch. Gott will nicht, dass wir uns fürchten. Die Furcht ist ein schlechter Ratgeber. Wenn wir uns fürchten, machen wir falsche Entscheidungen. Wir sehen den Herrn nicht in seiner Allmacht und in seinem Licht. Wir haben einen eigenen Maßstab, dann fürchtet sich der Mensch. Oder wir sehen nicht, dass er uns liebt und gegenwärtig ist, dass er uns gnädig ist. Fürchte dich nicht. Es heißt einmal in unserem Leben, diesen Aufruf Gottes, uns nicht mehr zu fürchten, wahrzunehmen, dass wir der Furcht endgültig absagen. Dass wir sehen, der Herr hat uns erlöst, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Es können Ängste aufkommen, Ängste, Furcht, es könnte was passieren oder noch was Schlimmeres kommen. Meine Lieben, Furcht ist immer falsch. Gottes Furcht ist richtig, dass wir den Herrn fürchten. Aber Angst vor den Menschen oder Angst vor Ereignissen, wie die auch aussehen und gefährlich erscheinen, davor brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn unser Herr Jesus Christus, er hat das verwirklicht, was Gott dem Volk Israel sagte. Warum brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten? Denn ich habe dich erlöst. Die Erlösung steht hier an erster Linie. Der unerlöste Mensch hat immer Angst. ob er es zugibt oder nicht. Und in seiner Angst macht er Fehler. In seiner Angst ist er auf der Flucht. Wie ganz anders verhält es sich mit den Erlösten. Brauchen wir uns nicht zu fürchten. Gott sagt, denn ich habe dich erlöst. Statt dass Gott diesem Volk Israel eine mächtige Bußpredigt hält, sagt er, ich habe dich erlöst. Was heißt das erlöst sein, meine Lieben? Erlöst sein heißt, dass unsere Schuld gleich welcher Art von Gott vergeben ist. Und wie hat sich das abgewickelt? Wir wissen, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam in diese Welt. Er tat Gutes, er heilte Kranke, Lahme macht er gehend, Blinde sehend. Dämonisch Besessene hat er befreit, hat die Kinder gesegnet, Tote auferweckt. Er war in dieser Welt ohne Sünde, weil er von Gott kam. Er war Gottes Sohn, nicht Josefs Sohn. Meine Lieben, Jesus war der einzige Mensch auf dieser Erde, der ohne Sünde gelebt hatte. Wenn wir meinen, wir hätten keine Sünde, dass wir die Vergebung nicht nötig haben, so sind wir in einem ganz mächtigen Irrtum. Jeder Mensch ist Sünder. Gottes Wort sagt, da ist nicht einer, der gerecht sei. Gar keiner ist da gerecht vor Gott. Wir sind alle schuldig. Wir alle haben Fehler. Wir alle haben Gott schon beleidigt. Wir alle sind Gott schon ungehorsam gewesen. Wir alle haben schon unser eigenes Leben geführt, statt unser Leben Gott geweiht. Da ist keiner, der gerecht sei. Im Grunde genommen muss jeder normal denkende Mensch erkennen, dass jeder Mensch Vergebung der Sünden nötig hat. Wir gefallen Gott sonst nicht. Er verwirft uns aber auch nicht. Sondern das hat Gott so geschaffen, er sandte seinen Sohn vor gut 2000 Jahren in diese Welt und er starb am Kreuz wegen unserer Sünde, an unserer Stadt. Er erlebte Gottverlassenheit. Als er am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir verdienen Gottverlassenheit. Aber der Sohn Gottes hat an unserer Stelle alle unsere Sünde auf sich genommen, bevor wir geboren worden sind. So ist der Plan Gottes. Ich habe dich erlöst. Der Jesus Christus muss dich nicht erst noch erlösen. Ich habe dich erlöst. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und alle christlichen Kirchen halten fest daran, Jesus ist unser Erlöser. Er allein hat die Sünde getilgt. Er allein hat den Zorn Gottes, den ich und du verdient hättest, auf sich genommen. Ich habe dich erlöst.
Bist du einsam und betrübt, friedlos von Furcht geplagt? Einer ist, der treu dich liebt, einer, der nie versagt. Jesus enttäuscht uns nie. Lass dein Zweifel komm und sieh, auch dich enttäuscht er nie. Wenn der Himmel finster droht, Sturmwind die Wolken jagt,
sagte Gott dem fehlbaren Volk Israel. Das sagt Gott dir und mir, wenn wir unserer Fehler, Sünden bewusst sind. Jesus hat uns erlöst. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Ich habe gesagt, ja, na gut, ist ja schön, wenn er das gemacht hat. Ich glaube das, aber es bewegt mich ja doch nicht so stark. Was erwartet Gott von dir und mir, dass wir an Jesus Christus glauben? Das heißt, dass wir unser Leben, unsere Pläne, unsere Zukunft nicht mehr allein machen, sondern uns von ihm leiten lassen. Er meint es nämlich gut mit uns. Er bewahrt uns vor falschen Schritten, auch vor falschen Idealen. Er bewahrt uns vor späteren Enttäuschungen. Er hilft uns, weil er uns liebt. Jesus liebt uns. Darum hat Gott aus seiner großen Liebe zu uns seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Aber nicht genug. Gott hat seinen Sohn an Ostern auferweckt. Die Bibel sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi haben wir empfangen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir sehen, wie Gott seinen Sohn nicht im Tod belassen hat, lässt er auch uns nicht im Sumpf liegen, sondern er schenkt uns sein Leben. Wenn wir nicht mehr vorwärts kommen, er hilft uns, er stärkt uns, er bewegt uns, er ist Sieger. Wenn wir psychische Probleme haben oder Enttäuschungen oder wenn wir mal alles etwas schwarz sehen, Jesus liebt uns, er lebt, er hilft uns. Wir können im Gebet mit ihm reden, er antwortet uns, meistens durch die Bibel. Jesus lebt. Ich habe dich erlöst, heißt Jesus hat uns befreit von diesem alten, mühsamen Leben, wo wir uns immer nur sorgen müssen oder durch Leiden und Qualen gehen müssen. Er kann uns sogar so segnen, dass unsere Leiden zur Verherrlichung seines Namens sind, indem wir ihn lieben, ihm nachfolgen, im Leben. Das ist nicht ein Müssen. Viele meinen, wenn wir an Jesus glauben, dann musst du das tun, dann musst du das tun, das darfst nicht mehr und das ist alles. Nein. Wir leben dann in ihm. Und Gottes Wort sagt, weil er seinen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte uns mit ihm nicht alles schenken, was wir brauchen? Er deckt unsere Bedürfnisse. Er hilft uns. Er ist nicht jemand, der uns einengt, sondern macht uns frei für ihn, für Gott. Der erlöste Mensch, der Gläubige an den Herrn Jesus Christus, erlebt immer wieder, Jesus hält ihn fest. Er lässt uns nicht fallen. Wenn wir schwach sind, ist er stark. Wenn wir unvollkommen sind, er ist vollkommen und wir sind teilhaftig sogar an seiner Vollkommenheit. So reich werden wir beschenkt. Wenn wir Fehler machen, müssen wir nicht einfach darum das ganze Leben lang leiden. Er hat uns erlöst. Ich habe dich erlöst. Das sagt Jesus zu dir, zu mir, ja zu uns allen. Jetzt frage ich, was mache ich im Alltag damit? Es gibt Menschen, die einfach Jesus ablehnen. Von dem wollen sie nichts wissen. Die führenden Juden haben damals gerufen, kreuzige ihn. Sie hatten lieber den Mörder Barnabas frei als Jesus, der Unschuldige. Meine Lieben, was machen wir mit Jesus? Wir haben ihn nur anzunehmen. Er erwartet von uns nicht große Werke, oder dass wir uns selber kasteien müssten sogar. Er verlangt von uns, dass wir ihn lieben, und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das bringe ich nicht fertig. Aber dafür hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, heißt es im Römer Kapitel 5. Nun, es ist ganz wichtig für uns, von mir aus kann ich nichts, aber mit Gottes Hilfe, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Freude ist uns vieles möglich, was normalerweise dem Menschen als unmöglich erscheint. Ich habe dich erlöst, sagt Jesus. habe dich erlöst, sagt Jesus. Dann sagt er weiter, du bist mein. Das heißt, du gehörst mir. Wenn ich etwas besitze, mir gehört, dann sorge ich auch dafür. Viele Leute machen Unterschied, ob sie mit dem eigenen Auto fahren oder mit einem Fremden. Viele fahren viel frecher und brutaler mit dem fremden Auto statt mit dem eigenen. Weil das Auto einem nicht gehört, haben wir nicht die gleiche Verbindung. Es sollte ja so nicht sein bei uns Christen. Aber, und das ist jetzt das Große, wenn Jesus Christus sagt, du bist mein. Vorher hat er noch gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesus kennt dich und mich mit Namen. Hat er auch schon darüber nachgedacht, was hinter einem Namen steckt? Das ist nicht einfach ein Vorname und ein Geschlechtsname und dann geht alles in Luft auf. Was steckt hinter einem Namen? Eine Person, ein Leben, ein Mensch, der eine eigene Geschichte schon hat, auch wenn er noch jung ist. Jesus kennt uns mit Namen. Wenn irgendein Name gesagt wird, irgend von jemandem, und der eine sagt, das ist ein guter Mensch, und der andere sagt, aber es war doch das und das und das und das. Jesus kennt nicht nur unseren Namen, sondern alles, was hinter diesem Namen steckt. Er kennt unsere Abstammung nach dem Fleisch. Er kennt unser eigenes Leben mit allen Minus und Plus. Da steckt alles hinter dem Namen. Wenn ich frage, wer war Adolf Hitler? Ah ja, dann ist sprühen von diesen und diesen Ansichten. Ne? Die einen werden sagen, er hat in Deutschland die ersten Autobahnen gebaut, er war ein sozialer Mann. Wieder andere wieder sagen, er hat Millionen von Juden und Christen in der Gaskammer getötet und so weiter. Seht ihr, was hinter dem Namen steckt? Jesus kennt deine und meine Gegenwart, meine gegenwärtige Einstellung ganz genau. Er kennt aber auch unsere Vergangenheit, auch ganz genau. Alles Negative und Positive. Und je nachdem in uns, was die Vergangenheit von einem Mitmenschen betrifft, das oder das wichtig ist, so haben wir eine Ansicht über die Vergangenheit, wenn wir diesen Namen hören. Eine einfache Theorie. Wir haben ein biblisches Beispiel, was das bedeutet, wenn Jesus uns mit Namen ruft oder unseren Namen nennt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ein biblisches Beispiel, das mich immer wieder an Ostern sehr, sehr bewegt. Jesus war auferstanden. Er war als erster der Maria Magdala erschienen. Er war da, aber sie kannte ihn nicht. Sie meinte, es wäre der Gärtner. Und hat dann diesen Gärtner gefragt, wo hast du ihn hingelegt, den Jesus?
Eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt. dass er für mich starb und auferstand. Seine Freude füllte nun mein Leben ganz. Alles wurde neu, als ich ihn fand. Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein.
Sie ist viel tiefer
als das Meer und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern. Was Gottes Liebe überragt. Kennst du Jesus schon, der dich unendlich liebt? Er nimmt deine Schuld und macht dich froh. Er kennt deinen Weg und führt dich jeden Tag. Lebe doch mit ihm, er liebt dich so. Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein.
Sie ist viel
tiefer als das Meer und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern. Nichts, was Gottes Liebe überragt. Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein.
Sie ist viel
tiefer als das Meer und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern.
Und es gibt
nichts, was Gottes Liebe überragt.
Maria Magdala hatte eine Person vor sich. Sie verdächtigte den hundertprozentig. Diese Person hat Jesus irgendwo hingelegt, weil er Gärtner ist. Diese Maria Magdala hat eine ganz falsche Vorstellung, wer vor ihm steht. Geht es uns nicht oft auch so, dass wir nicht ganz klar erkennen, mit wem wir es zu tun haben? Oder in Bezug auf Jesus ist er uns fremd noch. Wir sehen, diese Maria Magdala war Jesus 3 Jahre lang nachgefolgt. Er hatte ihr 7 Dämonen böse Geister ausgetrieben, befreit. Und die kennt Jesus nicht. Sie steht ja vor ihm. In ihren Gedanken hätte Jesus im Grab liegen müssen, tot noch im Grab. In ihren Gedanken war Jesus noch nicht auferstanden. Und sie hatte eine gute Logik gehabt, eine menschliche Logik. Stützt euch nicht zu viel auf eure Logik, die kann uns ganz irreführen. Ihre Logik fand, das ist der Friedhof Gärtner, der Grabesgärtner dort. Und der hat jetzt Jesus einfach dort genommen, aus dem Grab, und anderswo hingetan, nach seinem Gutfinden. Sie kannte Jesus in diesem Moment nicht. Und nun, wie gab sich Jesus erkennen? Was hat er ihr gesagt? Er hat ihr gesagt, Maria, hat nur ihren Namen gesagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Also Jesus ruft die Maria bei ihrem Namen. Maria. Und sie sagt, ach, mein Herr. Sofort wusste sie, dieser Ruf, wie er ihren Namen nannte, wusste sie ganz genau, das kann nur Jesus sein. Jesus, der ihr all die Sünden vergeben hatte, die Last des Okkulten weggenommen hatte. Dieser Jesus, dem sie nachgefolgt ist. Ja, sie war unter dem Kreuz, als er starb und sagte, es ist vollbracht. Maria, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, heißt das. Und sie erkennt Jesus sofort. Sie fällt vor ihm nieder. Der Gärtner ist weg. Seht ihr die menschliche Logik dieser Maria und die Realität Jesus Christus sind unterschiedlich. Und unsere Logik, auch meine Logik, die ja sehr entwickelt ist, die hat selten recht. Jesus sieht anders, er führt anders, wenn er, ja, mein Name sagt Josef, dann weiß er, ja, das war nicht ganz so gut, wie ich es entschieden habe. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Maria realisierte sofort, erkannte Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir nicht unsere Logik oder was die Menschen allgemein sagen, der Zeitgeist ist als gut und böse hält, sondern wirklich Jesus, der uns mit Namen nennt, seinen Geist, seinen Willen sollen wir anerkennen und ins Herz aufnehmen.
Wenn du fürchtest des Sturmes wilde Macht, leg die Hand fest in Jesu Hand. Bist du traurig und schwach, müde und verzagt, leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Denn wenn er mit dir zieht, jede Finsternis fleht, leg die Hand fest in Jesu Hand. Pilgerst einsam du deinen Glaubenspfad, leg die Hand fest in Jesu Hand. Wenn Beschwernis und Finsternis sich dir naht, leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Denn wenn er mit dir zieht, jede Finsternis fleht, leg die Hand fest in Jesu Hand. Willst im Glauben du folgen im Tag für Tag, leg die Hand fest in Jesu Hand. Willst du wandern im Licht, was auch kommen mag, leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Leg die Hand fest in Jesu Hand. Denn wenn er mit dir zieht, jede Finsternis fleht, leg die Hand fest in Jesu Hand.
Jesus, der uns mit Namen nennt, seinen Geist, seinen Willen sollen wir anerkennen und ins Herz aufnehmen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Israel hat realisiert, es ist Gott. Und wir als Gläubige realisieren, ach, das ist Jesus. Wir beginnen plötzlich umzukehren in unserem Denken, in unseren Entscheidungen. Wir unterordnen uns dem Willen, dem göttlichen Willen Jesu und des himmlischen Vaters, nach dem Wort Gottes. Die Bibel wird uns Wahrheit. Als ich noch unbekehrt war und hier und da die Bibel las, fand ich darin viele Widersprüche. Ja, wisst ihr warum? Weil ich gegen Gott im Widerspruch war. Weil ich meinte, ich könnte die Bibel mit meinem Verstand erforschen und erklären. Das funktioniert nicht. Sondern wenn ich sehe, Gott redet auch durch die Bibel mit seinem Wort ganz persönlich zu mir. Das geht jetzt mich an, also befolge ich das. Auch wenn es mir nicht passt. Der Mensch hat heute tausende von Meinungen, auch viele Gläubige. Wisst ihr warum? Weil Jesus sie nicht mit Namen ruft. Weil ihre Bekehrung einmal war und ist sie wie verweltlicht. Dann redet Gott nicht mehr. Und wenn er redet, entsteht im Menschen einen Widerstand. Das war für damals gültig, heute doch nicht mehr. Wenn Jesus uns mit Namen ruft, fallen wir vor ihm nieder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den Stolz weg. Stolze Menschen gehen verloren. Denn Gott widersteht dem Stolzen oder Hoffärtigen. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und wir leben nur aus der Gnade und in der Gnade. Versteht ihr? Jesus kennt mich, er kennt dich. Und wir fühlen uns von ihm angesprochen als Gläubige. Also beginnen wir auf ihn zu hören. Bauen mal unsere Luftschlösser ab. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Und wenn Gott uns lenkt, anders als wir denken, bekommen wir Schwierigkeiten. Wie ganz anders ist es, wenn wir uns dem heiligen Willen Gottes ganz freiwillig unterstellen. Er macht keine Fehler. Er liebt uns. Er führt uns nicht verkehrt. Auch religiöse Führer können ganz schrecklich in Irrtum falsch leiten. Darum ist es wichtig, dass der einzelne Mensch nicht einfach eine religiöse Organisation als Leitlinien hat, sondern Jesus selber und das Wort Gottes. Und der Heilige Geist, der ausgegossen in unser Herz, leitet uns in alle Wahrheit, nicht in Irrtümer. Wenn Menschen dadurch in Irrtümer geraten, so war es sicher nicht der Heilige Geist, sondern ein fremder Geist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesus ruft uns, er kennt uns, er liebt uns. Und dann sagt er, du bist mein, du gehörst mir. Wenn wir ihm gehören, muss ich mich nicht mehr grauen vor irgendetwas in dieser Welt. Nicht mehr grauen, es könnte was Böses auf mich zukommen. Nein, seine Gegenwart als sein Eigentum ist er mit uns gleich, wo wir uns befinden. Ja, wie steht es mit der Disco? Ist er dort auch? Er ist auch dort, wenn wir in seinem Auftrag und zu seinem Gehorsam hingehen. Aber wenn wir aus eigener Lust hingehen, ist er ganz sicher nicht mit uns. Dann gehen wir eben fremd. Das ist nicht gut. Meine Lieben, Jesus meint's gut mit uns. Du bist meiner.
Nichts, kleiner Hirt, von dem Kreuze zum Tod, vom Tode zum Leben ging einst Gottes Sohn. Alle Macht in der Welt, der Vater ihm gibt, für die Schar seiner
Oh, glaube nur.
zweiten Teil dieser Predigt hören Sie heute in einer Woche um die gleiche Zeit.
Von Ärger und Streit in die lähmende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Keine Angst, ich bin da jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Und wenn du morgen wieder zweifelst, ob es wahr ist, dass Jesus Christus hier unter uns lebt, gibt es Menschen, durch die er dir nah ist, alle Lieblosigkeiten vergibt. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich dies Tor für dich öffnet, klingt von drüben sein Wort in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht.